Ja, das Thema für die heutige Predigt lautet der Glaube in Zeiten von Alltagsmüdigkeit. Alltagsmüdigkeit, müde im Alltag oder auch müde vom Alltag. Das ist eine zweiteilige Predigt, die ich mache. Heute ist der erste Teil und dann das nächste Mal, wenn ich mit dem Predigen dran bin, dann soll es um Glaubensmüdigkeit gehen. Heute um Alltagsmüdigkeit. Ich habe dazu was mitgebracht von den Kindern. Wie heißt das hier? Drehteller, ja, noch ein bisschen anders. Oder vielleicht heißt das auch Drehteller, ich weiß nicht, ich habe es unter einem anderen Begriff. Jonglierteller. Vielleicht nennt man das auch Drehteller, weiß ich nicht. Wer kann denn sowas hier bedienen von den Kindern? Kannst du das, ja? Echt? Komm mal da bitte nach vorne einmal, zeig mal. Also der Stab ist nicht der passende hierfür, falls es nicht so auf Anhieb klappt, dann liegt das am Stab. Ne? Also der Stab ist kein Original hierfür. Normalerweise gibt es da so eine bisschen andere Spitze. Probieren wir mal ganz kurz. Ja, normalerweise? Okay, normalerweise macht man das. Okay, danke schön. Guck mal, normalerweise macht man das dann so und dann fängt man an zu drehen. Kannst du das auch? So und dann ein bisschen anfangen zu drehen?
Nicht so gut.
Nicht so gut? Okay, wir fragen mal, vielleicht kann das jemand anders, okay? Dankeschön. Wer kann das denn so irgendwie, man macht das ja so, irgendwie drauflegen und dann von hier anfangen zu drehen. Wer kann das außer Andreas Risto? Kann das noch jemand? Nicht? Andreas, willst du uns das mal gerade zeigen? Hä? Nein, nein, jetzt, bitte. Ja, ja, ganz kurz. Ich brauche das für meine Predigt. Sonst hättest du das auch nach dem Gottesdienst zeigen können, ja. Genau. Ja, okay. Danke. Also vorhin hat's, heute Morgens hat es noch geklappt. Allerdings auch beim zweiten Mal, aber es hat geklappt. Okay. Ja, ich habe hier. Ich habe hier noch ein paar Teller mehr. Die sind eigentlich nicht zum Drehen, aber ich denke, was will ich damit sagen oder zeigen? Ich denke, oft gleicht unser Alltag, unser Leben so einem Jonglierteller. Irgendwie versuchen wir in unserem Alltag, unser Leben irgendwie am Laufen zu lassen. Es muss funktionieren, es muss laufen. Es darf nicht aufhören. So rotiert unser Leben vor sich dahin. Wir haben zum einen vielleicht unsere Familie, unsere Kinder, unsere Verwandten, unsere Frau, unseren Mann, die brauchen Zeit, die haben Bedürfnisse und man muss sie verpflegen und man muss für sie sorgen. Das ist auch ein großer Teil in unserem Leben, unsere Familie. Dann haben wir vielleicht unseren Beruf, unsere Arbeit, wo wir dann vielleicht morgens früh aufstehen, 8 Stunden arbeiten gehen, um das Geld zu verdienen, um unsere Familie zu ernähren, um uns das eine oder andere leisten zu können. Auch dieser Bereich unseres Lebens muss immer wieder am Laufen gehalten werden. Ja, ohne Geld, ohne Einkommen können wir auch nicht. Können wir schon, aber machen wir ja nicht. Dann haben wir noch einen weiteren Punkt. Das ist unsere Hobbys, unsere Freizeit. Man sagt sich irgendwann, okay, ich habe Familie, ich habe Beruf. Irgendwann nur mal auch was für sich selber tun. Einfach Dinge, die einem Spaß machen, wo man sagt, okay, da erhole ich mich ein bisschen. Das brauche ich einfach in meinem Leben. Das sind unsere Hobbys. Unser Beruf, vielleicht unser Haustier, vielleicht kann man es auch zur Familie zählen, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind so Dinge, die auch in unserem Leben da sind und die immer wieder auch am Laufen gehalten werden müssen. Und dann haben wir auch am Ende noch unser Glaubensleben, unseren Glauben und die Gemeinde, die auch irgendwie am Laufen gehalten werden muss oder will. Also viele Dinge, viele Teller, die wir so gesehen am Laufen halten müssen. Es ist manchmal gar nicht so einfach, alles so am Laufen zu halten und wir merken manchmal in unserem Leben, dass wir am Ende des Tages einfach nur noch müde ins Bett fallen und müde sind vom Alltag und mit dem Wissen, dass es morgen genauso stressig weitergeht, dass es morgen genauso weitergeht oder vielleicht sogar noch mehr Aufgaben, mehr Dinge in unserem Leben da sind, die wir am Laufen halten müssen. Und so lädt man vielleicht Tag ein, Tag aus und man weiß nicht, wie man letztlich alles noch am Laufen halten muss und fällt abends müde ins Bett. In der Zeit, wenn man so in die Geschichte unserer Menschheit zurückschaut, hatte jede Zeit so ihre Herausforderungen. Und heute scheint es so in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, das Wort Stress zu geben, was viele Menschen verspüren. Übrigens, das Wort Stress ist gar nicht so alt, doch gar nicht so lange her, dass man das so in den Sprachgebrauch eingeführt hat. 1950 hat man dieses Wort Stress ins Deutsche aus dem Englischen übersetzt. Ursprünglich kommt das Wort Stress aus dem Englischen. Und es wurde eigentlich dafür verwendet, um zum Beispiel Material oder Metall einem Stresstest zu unterziehen. Das heißt, durch Wärme, Kälte vielleicht oder bestimmte Spannungen zu gucken, wie verhält es sich, wann fängt es an zu brechen oder zu reißen oder sich zu verformen. Eigentlich aus diesem Bereich kommt das Wort Stress. Und wie gesagt, 1950 hat man dieses Wort dann für die Menschen angewandt, eigentlich für die Psyche oder den Zustand des Menschen, wie der Mensch sich fühlt oder für das Psychische oder Physische des Menschen, um das einfach so zu beschreiben. Und oft hat man oder schnell hat man so den Gedanken oder diesen Zusammenhang, Stress hat etwas mit viel Arbeit zu tun oder generell mit Arbeit zu tun. Aber Untersuchungen haben gezeigt, dass gerade Landwirte und Bauern, die viel arbeiten, die oft kein Wochenende haben, die keine 5-Tage-Wochen haben, sondern viel mehr arbeiten als die Stadtmenschen, sage ich mal, dass die viel weniger an Burnout und anderen oder ähnlichen Problemen leiden. Also kann es nicht in erster Linie an Arbeit oder auch an viel Arbeit hängen, dass die Leute Stress verspüren oder gestresst sind oder Stress haben in ihrem Leben, sondern viel mehr ist Stress eine Dosis von vielen Möglichkeiten und Maßlosigkeit in unserem Leben. Noch einmal, Stress hat etwas mit einer großen Dosis an Möglichkeiten bzw. Maßlosigkeit in unserem Leben zu tun. Viele Menschen fühlen sich heute alltagsmüde. Sie sind überfordert im Alltag, sind ständig in Bewegung, sind rastlos. Man fühlt sich wie im Hamsterrad. Man ist ständig getrieben und gejagt von vielen Ansprüchen und Anspruchstellern in unserem Leben. Denn schließlich muss das Leben ja ausgekostet werden. Möglichkeiten müssen oder sollten genutzt werden. Die Zustände in unserem Leben sollten perfektioniert werden und Abläufe optimiert werden. Man muss mit immer weniger Ressourcen immer mehr erreichen. Man sieht das zum Beispiel manchmal im Arbeitsleben. Da haben eine gewisse Arbeit früher vielleicht 5 Leute gemacht. Dann einer ist in Rente gegangen, der andere wurde entlassen, bleiben nur noch 3 Leute. Aber die gleiche Arbeit muss gemacht werden, mit 3 Leuten. Am Ende zählt in unserer Leistungsgesellschaft der Erfolg, die Leistung und die Perfektion. Menschen gewinnen der Welt immer mehr Möglichkeiten ab und bleiben dabei seelisch auf der Strecke. Noch einmal, Menschen gewinnen der Welt immer mehr Möglichkeiten ab und bleiben dabei seelisch auf der Strecke. Das ist kein Problem, das vielleicht vor 50 Jahren entstanden ist, wo das Wort Stress so in unseren Sprachgebrauch kam, sondern auch Jesus sagte schon vor 2000 Jahren in Matthäus 16, Vers 26, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei Schaden nimmt an seiner Seele? Ganz oft denken wir, wenn wir vielleicht diesen Vers hören, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt, das muss etwas mit Reichtum zu tun haben. Ja, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er reich ist und alles sich leisten kann. Versuchen wir das vielleicht ein bisschen anders zu sehen. Wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er jede Möglichkeit, um die es jeden Tag immer mehr gibt, es gibt jeden Tag immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Sachen kommen auf den Markt, immer mehr tolle Angebote gibt es. Wenn ein Mensch versucht, jede Möglichkeit wahrzunehmen, jede Option zu nutzen, was nützt es einem Menschen, wenn er immer mehr kann, immer mehr schafft, immer mehr will, sagt Jesus, aber letztlich dabei Schaden nimmt an seiner Seele. Eine Umfrage hat gezeigt, dass die Zufriedenheit der Menschen in den letzten 50 Jahren, also in unseren Industrieländern, komischerweise trotz mehr Möglichkeiten, trotz vielen Vereinfachungen und trotz so vielen Dingen, Optionen in unserem Leben, dass die Zufriedenheit und das Glücklichsein immer mehr gesunken oder gestiegen ist. Gesunken. Ja, ist schon eigentlich paradox. Man müsste doch meinen, okay, es gibt so viele Möglichkeiten, Ja, dann kann man doch für sich die wirklich die individuelle Möglichkeit nehmen und sagen, ey, das ist wirklich auf mich perfekt abgestimmt. Das macht mich dann glücklich, weil ich weiß, das ist wirklich genau das, was ich brauche. Genau das, was für mich am besten ist. Und trotz dieser vielen Möglichkeiten stellt man fest, dass Menschen in Industrieländern immer unzufriedener werden und immer unglücklicher werden. Eine Forscherin hat einmal einen Versuch gemacht, und zwar vor einem Supermarkt hat sie so einen Probiertisch aufgestellt mit 24 Marmeladegläsern, alles unterschiedliche Sorten. Und die Leute kamen zu dem Tisch und haben Marmelade probiert und sie standen davor, ja, war die besser oder war die besser, ist die gesünder oder ist die gesünder. Und letztlich hat man dann festgestellt, ja, die Leute konnten sich nicht so richtig entscheiden und wussten nicht, ja, was ist jetzt das Beste, was soll ich nehmen? Und man hat festgestellt, dass nur 3% von den Leuten, die dann in den Supermarkt gegangen sind, kamen nur 3% davon mit einem Marmeladeglas wieder raus. Dann hat man noch einen Versuch gemacht, und zwar hat man dann nur 6 Marmeladegläser aufgestellt auf einem Probiertisch und festgestellt, dass dann 30%, also 10-mal mehr, mit einem Marmeladeglas aus dem Supermarkt kamen. So zeigt uns das, dass nicht zwangsläufig mehr Möglichkeiten und mehr Optionen immer was Besseres sind, sondern dass auch mehr Möglichkeiten und mehr Optionen in unserem Leben dazu führen kann, dass wir verunsichert sind, dass wir, wie man so sagt, die Qual der Wahl haben, dass wir unfähig sind, uns zu entscheiden. Wir meinen oft, das Angebot kann nicht groß genug sein, das ist wirklich das Beste. Ich weiß nicht, wer das... Wenn ihr vielleicht irgendwie was kauft, zum Beispiel ein Smartphone kauft, ich weiß nicht, bei mir ist das immer so, wenn ich ein Smartphone kaufen will, dann gucke ich erstmal, okay, was gibt es da, welche Marke will ich, welches ist das Passende für mich. Man guckt sich vielleicht bei Google Bewertungen an, bei Amazon Bewertungen an, bei YouTube, wie sind die Rezensionen, da werden die Handys vorgestellt und letztlich verbringt man so viel Zeit, um sich zu entscheiden, weil es so viele Möglichkeiten gibt, es nimmt eigentlich wirklich sehr viel Zeit in Anspruch, bis man sich entscheiden kann. Und nachher, wenn man sich das Handy gekauft hat, und dann kommt ein anderer und sagt, pass auf, ich habe auch ein Handy von der gleichen Marke, aber ich habe mich für dieses entschieden. Dann fängt man an zu zweifeln, war das wirklich die beste Entscheidung? Hätte ich nicht besser auch das andere kaufen sollen? So ist man dann irgendwie so ein bisschen verunsichert. Obwohl man meint, das Beste gekauft zu haben, bleibt doch irgendwie so ein bisschen so eine Unzufriedenheit. Vielleicht war es doch nicht das Beste, vielleicht hätte es doch ein anderes sein können. Wir können das auch auf andere Gebiete ausweiten, zum Beispiel, wenn wir uns eine Auswahl an vielen Parfüms haben und dann alle riechen gut und wie weiß man nicht, für welches man sich letztlich entscheiden muss. Und dann kommt noch hinzu, wenn man viele Möglichkeiten und Optionen im Leben hat, besteht die Gefahr, man könnte ja etwas verpassen. Wenn ich dieses nehme, dann verpasse ich das andere. Alles kann ich nicht, aber vielleicht wäre das doch besser gewesen. Stellen wir uns einmal vor, wir haben eine Eisdiele. Die Eisdiele hat nur 3 Sorten an Eis zur Auswahl. Wir kommen dahin, nehmen ein Hörnchen mit 2 Kugeln Eis. Dann haben wir 2/3 der ganzen Eisdiele probiert. 1/3 haben wir nicht probiert. Wir sind zufrieden und gehen. 2/3 der ganzen Eisdiele, die ganzen Sorten haben wir probiert. Stellen wir uns eine Eisdiele vor mit 50 Sorten, wie sie heute üblich sind, vielleicht sogar noch mehr, ich weiß es nicht. Und wir nehmen dann, probieren auch 2/3 davon und lassen uns dann ins Krankenhaus bringen. Oder wir probieren auch nur 2 Kugeln und lassen die 48 anderen Kugeln unberührt oder probieren diese nicht. Wir haben so viel verpasst, 48 Kugeln nicht probiert. Und vielleicht kennt ihr das so ein bisschen, wenn man dann steht, ey, wieder neue Sorten, ey, die sieht alles so lecker aus, der Name, noch nie gehört, gibt es davon auch ein Eis? Und letztlich entscheidet man sich für ein Eis und dann denkt man, ach, das hätte ich auch noch gerne probiert und dieses auch noch. Und ach, irgendwie bleibt da so eine kleine Unzufriedenheit übrig. Der Punkt ist der, dass unsere Gesellschaft immer mehr so einer Eisdiele ähnelt. Denn der Überfluss stellt für unsere Psyche eine Herausforderung oder sogar eine Überforderung dar. Und letztlich bleibt es dann so in unserem Leben, entweder man erhöht das Lebenstempo, lädt sich jeden Tag viel zu viel auf und lebt in chronischer Burnout-Gefahr, oder es geht einem unendlich viel durch die Lappen. Noch einmal. Entweder man erhöht das Lebenstempo, lädt sich jeden Tag viel zu viel auf und lebt in chronischer Burnout-Gefahr, oder aber Es geht einem unendlich viel durch die Lappen. Viele Christen wissen um die Notwendigkeit und der Wichtigkeit ihres Glaubens, dass sie dafür Zeit investieren müssen und sollen. Aber die ständige Überforderung in unserem Alltag, die viele Arbeit, die vielen Aufgaben in unserem Leben führen uns zur Alltagsmüdigkeit. Man lebt ein Leben am Limit. Das Feld soll nicht bis zum Rand abgeerntet werden. Gott sagte damals dem Volk Israel, wenn sie das Feld abernten, sollen sie einen Teil ihres Feldes nicht abernten, sie sollen es für die Armen lassen. So ähnelt auch unser Leben oft einem Feld, das wir wirklich bis zum Ende abernten. Unser Tag, unser Alltag ist voll, die Terminkalender sind voll, wir haben keine Reserven und keinen Spielraum mehr in unserem Alltag. Wir sollten Platz lassen für die Armen. Und oft sind wir die Armen in unserem Leben und brauchen einfach ein bisschen mehr Reserven, ein bisschen mehr Spielraum in unserem Alltag. Denn die Ansprüche, die steigen in unserem Leben. Wir sehen das oder ich merke das auch in unserer Familie. Mit zunehmendem Alter der Kinder, wenn die Kinder älter werden, haben sie mehr Ansprüche. Das heißt wieder mehr Zeit, mehr Alltag. In der Firma vielleicht, in schwierigen Zeiten, merken wir, dass wir auch da mehr Zeit investieren müssen. Vielleicht auch in der Gemeinde. Die Inflation, die Verteuerung, wenn wir unseren Lebensstandard halten wollen, bedeutet es mehr arbeiten, um unseren Lebensstandard erhalten zu können. Die sozialen Medien zeigen einfach so viele Dinge, die wir brauchen, die wir ausprobieren müssen, Optionen, die wir nutzen sollten, wo wir nicht zurückbleiben sollten, wo wir nicht abgehängt werden wollen, wo wir nicht als Loser dastehen wollen am Ende. Und so führen wir ein Leben am Limit. Und wenn jeden Tag oder immer wieder neue Sachen dazukommen, wo können wir noch etwas streichen, um Zeit zu gewinnen? Ist es nicht so, wenn wir vielleicht einmal diese vier Punkte nochmal nehmen, einmal die Familie, einmal der Beruf, die Arbeit, unsere Hobbys, unsere Freizeit und die Gemeinde, wo streicht man am ehesten? Wo fällt das am wenigsten vielleicht auf? Was meint ihr, wo streicht man am ehesten? Oft doch am Glauben, oder? An unserem Glaubensleben, vielleicht unseren stillen Zeiten, unsere Gemeinschaft mit Gott, in der Gemeindearbeit und so weiter. Wie gesagt, diese Predigt halte ich nicht für euch, ich schließe mich genauso damit ein. Oft ist man, wenn man der Alltag so voll ist und der Glaube wirklich an die Wand gedrückt wird, versucht man da irgendwo im Glaubensleben zu sparen und dort zu streichen. Man ist alltagsmüde. Jesus hat einmal eine Geschichte erzählt in Lukas 14. Da hat ein Mensch, so heißt es dort, ein großes Fest vorbereitet. Er hat viele dazu eingeladen, um mit ihm dieses Fest zu feiern. Und wo dann alles bereit war, dann schickt er seinen Diener los und sagt, geh, jetzt ist alles fertig, geh zu den Leuten, die ich eingeladen habe und sag ihnen, es ist soweit, ihr könnt kommen, das Fest kann beginnen. Alle Vorbereitungen sind getroffen, ich lade euch an, ich will für euch das Beste, das Gute, ich habe mir richtig Mühe gegeben, kommt zu meinem Fest, zu meinem Essen. Und so geht der Diener hin und kommt nach einer Zeit zurück und berichtet dem Herrn, sagt er, von den Leuten, die du eingeladen hast, hatte irgendwie keiner Zeit gehabt. Der eine hat sich einen Acker gekauft, er musste den jetzt unbedingt besehen und schauen, ey, ich habe einen Acker gekauft, ich muss mir den unbedingt angucken, sorry, ich kann leider nicht kommen. Der nächste hat Ochsen gekauft und ja, wunderbare Tiere, die brauchen auch Zeit und sorry, ich kann leider nicht kommen, ich muss mir die Ochsen anschauen. Der dritte, er hat geheiratet, frisch verheiratet, hat auch keine Zeit. Und so werden uns drei Beispiele genannt von drei Menschen, die sich entschuldigt haben. Und wir lesen, dass viele eingeladen wurden, drei werden hier nur genannt. Und so ist keiner von denen, die eingeladen wurden, gekommen. Alle hatten eine Entschuldigung. Und dieser Mensch sagt, dann geh nochmal hinaus auf die Straßen, auf die Gassen und lade einfach alle ein. Alle, die wollen, die dürfen zu mir kommen. Also dieses Beispiel oder diese Begebenheit zeigt uns eigentlich, wie die Menschen oft im Alltag sind. Gott bereitet für uns etwas Gutes vor. Gott will das Beste für uns. Gott will uns beschenken in seinem Reich, im Reich Gottes. Aber die Menschen haben keine Zeit. Sie sind beschäftigt. So viele Dinge im Alltag, die wichtig sind. Sorry, keine Zeit. In Lukas 21, 34 und 35 sagt Jesus weiter. Lukas 21, 34 und 35. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und die täglichen Sorgen und mit täglichen Sorgen und dieser Tag nicht plötzlich über euch komme wie ein Fallstrick. Also Jesus warnt auch damals schon. Es war damals schon ein Problem der Alltagsmüdigkeit, dass die Menschen einfach versinken in ihren Dingen, in ihren täglichen Sorgen und dass dann Jesus sagt, dass dieser Tag, der über euch kommen wird, wie ein Dieb kommt, plötzlich und unerwartet, dass ihr gar nicht bereit seid, dass ihr so sehr mit euren alltäglichen Dingen beschäftigt seid, dass ihr das Wichtige im Leben einfach verpasst. Das, was Gott euch schenken will, das, worauf es eigentlich ankommt, das, was Jesus gesagt hat, was das Wichtige im Leben ist, dass ihr das einfach durch eure Sorgen, durch euren Alltag verpasst. In Lukas 13, Vers 22 sagt Jesus, Lukas 13, 22. Moment, habe ich mir was Falsches aufgeschrieben? Ja, ich hab die falsche Bibelstelle aufgeschrieben. Ja, das ist das, was Jesus feststellt. Jesus sagt, okay, passt auf vor dieser Alltagsmüdigkeit, denn die führt ganz oft dazu, dass man schnell am Glauben spart. Aber Jesus stellt nicht nur einfach fest und warnt nicht nur und sagt, pass auf, dass das nicht in eurem Leben so sein soll, sondern Jesus gibt uns auch ein Rezept. Das Interessante ist, dass das Rezept, das vor 2000 Jahren Jesus gegeben hat, das ist genauso das gleiche Rezept auch heute. Das Rezept, oder wie wir da rauskommen aus dieser Alltagsmüdigkeit, das hat sich nicht verändert. Das ist das gleiche geblieben. Wie heißt das Rezept, das Jesus sagt? Ich hatte vorhin diesen Satz gelesen, ich lese ihn noch einmal. Entweder man erhöht das Lebenstempo, lädt sich jeden Tag viel zu viel auf und lebt in chronischer Burnout-Gefahr, oder es geht einem unendlich viel durch die Lappen. Und das Rezept von Jesus ist das, lass dir in deinem Leben unendlich viel durch die Lappen gehen. Lass dir in deinem Leben unendlich viel durch die Lappen gehen. Matthäus 16, 25 und 26. Matthäus 16, 25 und 26, da sagt Jesus, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Vers 26, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, und nehme doch Schaden an seiner Seele. Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Also Jesus sagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer es verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Also hier geht es nicht darum, dass ein Mensch stirbt, sondern einfach, dass der Mensch, der darauf bedacht ist in seinem Leben, alle Optionen, alle Möglichkeiten, die unsere Gesellschaft uns bietet, wahrzunehmen, der wird feststellen, dass, wie ich das schon gesagt habe, am Ende sein Glaubensleben leiden wird oder vielleicht sogar zugrunde geht daran. Weil man kann nicht alles. Man kann nicht alles ausschöpfen und meinen, man hätte noch viel Zeit für sein persönliches Glaubensleben. Sondern vielmehr, sagt Jesus, wir sollen unser Leben so leben, verlieren. Das heißt, all diese Dinge an zweiter und dritter Stelle stellen und zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Denn wer sein Leben erhalten will, wer darauf bedacht ist, sagt Jesus, der wird es am Ende verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Johannes 12, 24 und 25. Johannes 12, 24 und 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst oder verliert, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Auch hier wieder dieser Gedanke, Wer sein Leben lieb hat, der alle Möglichkeiten, die heute angeboten werden, wahrnimmt oder wahrnehmen will, der wird sein Leben verlieren. Wer aber sein Leben verliert, der ganz bewusst auf Dinge verzichtet im Leben, der wird das Leben gewinnen. Nachfolge bedeutet, dass wir nicht alle Möglichkeiten wahrnehmen. Christen sind Menschen, die absichtlich weniger Möglichkeiten leben oder wahrnehmen, als sie könnten. Noch einmal, Christen oder Nachfolger sind Menschen, die absichtlich weniger Möglichkeiten oder Optionen leben oder wahrnehmen, als sie könnten. Könnte es sein, dass Gott kein Interesse hat, uns fit zu machen, uns gesund zu machen, uns reich zu machen, begabt zu machen oder wie wir sagen in einem Wort, gesegnet zu machen oder segnen, damit wir alle Möglichkeiten, Optionen unseres Lebens wahrnehmen? Könnte es sein, dass es Gott, nicht Gottes Absicht ist, uns ja so zu beschenken, so zu segnen, dass wir wirklich alle Möglichkeiten, Optionen wahrnehmen? Ist es nicht vielmehr so, dass Gott damit beschäftigt ist, unser äußeres Leben zu verkleinern, damit unser inneres Leben vergrößert wird? Und Jesus sagt das mit einem anderen Bild. In Johannes 15 sagt er: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und Gott sagt, damit der Weinstock oder die Rebe Frucht bringen kann oder bessere Frucht bringen kann, was macht er mit diesem Weinstock, der Rebe? Putzen, beschneiden. Es muss etwas abgeschnitten werden, es muss reduziert werden. Es muss etwas reduziert werden, damit das andere wachsen kann und viel Frucht bringen kann. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben aussieht. Vielleicht bist du auch oder stellst fest, ja, eigentlich ist das so ein bisschen mein Alltag. Es ist mein Leben. Ich bin irgendwie alltagsmüde. Ich bin immer ständig in Bewegung und merke eigentlich, dass mein Glaubensleben dadurch immer mehr an den Rand gedrängt wird. Und weißt eigentlich, dass ich was ändern müsste. Und es ist eigentlich schon lange an der Zeit. Und irgendwie geht das so Tag ein, Tag aus und es ändert sich nicht. Und es bleibt oft bei dem Wunsch, etwas zu ändern, aber man ändert es nicht. Und so geht das Leben vor sich hin. Frag dich einmal, was kannst du vielleicht in deinem Leben reduzieren? Wo kannst du verzichten? Wo will Gott vielleicht dein äußeres Leben verkleinern, damit dein inwendiges, dein inneres Leben größer werden kann? Diese Frage kannst du dir eigentlich am besten selber beantworten. Dazu braucht es einfach nicht nur den Willen, sondern man muss einfach auch drangehen und dieses tun. Und Jesus bringt es eigentlich ganz gut und deutlich auf den Punkt in Matthäus 6, Vers 33. Damit möchte ich auch schließen. Matthäus 6, 33, eine ganz bekannte Bibelstelle. Da sagt Jesus: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Vorher spricht er um das Sorgen, um das Schätze sammeln. Vielleicht könnte man auch sagen, einfach um die Möglichkeiten, um die Optionen in unserem Leben wahrzunehmen, auszubauen und immer mehr zu probieren zu haben, unser äußeres Leben, dass das immer weiter wächst. Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Er sagt nicht, dass ich dann das äußere Leben immer weiter füllen werde, weil das wäre dann wieder kontraproduktiv, sondern Gott verspricht von seiner Seite, ich werde für euch sorgen, dass ihr das, was ihr zum Leben braucht, dass ihr es auch bekommt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich auch mir persönlich, dass wir einfach vielleicht unser Leben, unser Alltag, unser Glaubensleben reflektieren und einfach schauen, wo stehen wir. Vielleicht bin ich auch irgendwo dort, dass mein Glaube irgendwo an die Wand gefahren oder an die Wand gedrückt ist, dass wir unseren Alltag, unser äußeres Leben verkleinern, damit das innere Leben wachsen kann. Amen.